Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Ralf Bollmann, Wirtschaftsjournalist und als solcher wirtschaftspolitischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Und Sie sehen, naja, wenn ich das mal so sagen darf, ein bisschen durchgeschwitzt aus. Sie kommen vom Laufen, vom Joggen, oder? Trotz der Hitze.
Heute Morgen laufen, das hat sich schon ein bisschen beruhigt.
Okay.
Und man muss das ja mal früh machen bei dem Wetter.
Ja, ich meine, wir haben es eben gerade gehört, wie heiß es heute noch werden wird. Es gibt diese Hitzewarnung für Deutschland, aber Sie waren trotzdem joggen. Ich meine, Schwimmen wäre doch vielleicht angenehmer gewesen.
Ist bei dem Wetter auch nicht unbedingt so angenehm, wenn es voll ist im Schwimmbad und dass man da in so einer lauwarmen Brühe schwimmt, das finde ich auch nicht so toll. Obwohl ich sagen muss, dass ich eigentlich mit dem warmen Wetter kein Problem habe. Ich finde es eher schön, wenn die Grundsatzproblematik nicht wäre, die sich damit verbindet.
In Sachen Klimawandel.
Ja.
Ja. Geht mir auch so. Warmes Wetter eigentlich ganz schön. Ich meine, hier im Studio haben wir es gut gekühlt, haben wir es angenehm sowieso, da sind wir privilegiert im Moment. Aber wir werden drüber sprechen, was das für Konsequenzen haben kann. Der Klimawandel müssen wir heute irgendwie, das liegt in der Luft tatsächlich. Aber wir gucken natürlich auch nach Großbritannien und sehen, was Boris Johnson so vorhat. Deutschlandfunk Kultur, hören Sie, Studio 9, der Tag heute mit Ralf Bollmann von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Boris Johnson ist in Großbritannien der designierte neue Premierminister, großer Sieger des gestrigen Tages. Heute Nachmittag wird er als Nachfolger von Theresa May vereidigt. Und jetzt will er also die Briten aus dem Brexit-Schlamassel herausführen. Wir hören mal, was er gestern gesagt hat.
We are going to energize the country. We're going to get Brexit done on October the 31st. We're going to take advantage of all the opportunities that it will bring in a new spirit of can do, and we are once again going to believe in ourselves and what we can achieve, and like some slumbering giant, we are going to rise and ping off the guy ropes of self-doubt and negativity with better education, better infrastructure, more police, fantastic full fiber broadband sprouting in every household. We are going to unite this amazing country.
So, also Boris Johnson, um das kurz zu übersetzen, sagt er also, wir werden dem Land einen Energieschub geben. Wir werden am 31. Oktober den Brexit tatsächlich realisiert haben. Ein neuer Geist wird einziehen. Wir werden aus unserem Selbstzweifel und aus unserer Negativität uns erheben wie ein schlummernder Riese. Und wir werden bessere Bildung, Infrastruktur, mehr Polizei, mehr Internet haben und dieses wunderbare Land einen. Herr Bollmann, Sie lächeln, ich auch ein bisschen, aber es ist ja doch, wie soll ich sagen, wichtig, wie ein Mensch spricht. Jetzt hat er sich mit diesen positiven, optimistischen Worten da gestern in die Bresche geschlagen. Hilft das, solche Rhetorik?
Also bei den praktischen Fragen glaube ich nicht. Es hilft ihm sicherlich, dass der Karren jetzt so feststeckt. Das heißt, er kann es, er hat nicht viel zu verlieren, sagen wir mal so, im Vergleich zu dem Management, was seine Vorgängerin betrieben hat und die ja am Ende gar nicht mehr ein- und aus wusste. Manche denken ja jetzt schon, Boris Johnson ist der Mann für die ganz unerwarteten Wendungen und er macht vielleicht doch noch ein zweites Referendum und hält die Briten drin in der EU. Da habe ich aber ein bisschen meine Zweifel. Ich glaube, gerade weil er so als Hallodri gilt, er hat ja in seiner berühmten Churchill-Biografie noch sehr bewundernd geschrieben über Churchills Vision der Vereinigten Staaten von Europa und sich dann ja vor dieser Referendumskampagne ganz bewusst aus opportunistischen Motiven dafür entschieden, eine Kampagne dagegen zu machen. Angeblich hatte er ja schon seine Ansprachen für und gegen den Verbleib in der Europäischen Union in gleicher Brillanz, rhetorischer Brillanz, so wie er eben jetzt seine Antrittsrede gehalten hat, geschrieben, aber wahrscheinlich muss er gerade deswegen dann auch dabei bleiben, um sein Hallodri-Image jetzt ein wenig abzustreifen.
Ja, mal gucken, ob er das abstreifen kann und mal gucken, was er tatsächlich tut. Das wissen wir nicht. Man weiß es tatsächlich nicht, aber ich möchte mal einen Moment noch bei diesen Worten, die er da wählt, bleiben. Wir haben zum Beispiel von Angela Merkel diesen Satz gehört, wir schaffen das. Das ist doch wirklich auch ein Satz gewesen, der eine gewisse Bevölkerungsgruppe auch getragen hat. Die einen haben es kritisiert, aber die anderen haben gesagt, ja doch, wir schaffen es, wir können es schaffen und wir sind zum Beispiel ein Land mit Willkommenskultur.
Ja.
Also insofern hat das doch wahrscheinlich schon Gewicht, wie einer spricht.
Ja, und ich glaube auch, dass es sogar in einem gewissen Rahmen Erfolg haben kann. Also ich hatte immer meine Zweifel, ob es so richtig ist, diese ganze ihr müsst in Europa bleiben Kampagne zu führen mit rein utilitaristischen Argumenten. Also die Wirtschaft bricht ein und das wird alles ganz schlimm. So eine Angstkampagne zu führen, wenn ihr aus der EU rausgeht, wird alles ganz schlimm. Statt die Argumente zu bringen, warum es vielleicht auch wünschenswert und angenehm und positiv für die Leute selber ist, drin zu bleiben. Was man jetzt aus diesen Sätzen von Boris Johnson ja schon raushört, ist, dass er, wie gesagt, großes Vorbild Churchill da so eine Art, ja, fast wie Churchill im Krieg. Es wird alles schwierig werden. Wir werden am Anfang einen Wirtschaftseinbruch haben. Vielleicht wird es sogar mehr Arbeitslose geben. Aber wir stehen das durch, weil wir das wollen, weil wir unseren eigenen Weg gehen wollen. Und das könnte sogar bis zu einem gewissen gerade Erfolg haben. Und gerade weil ja die Konsequenzen eines Brexit ohne Vertrag jetzt immer so in den düstersten Farben ausgemalt werden, könnte es ja sogar sein, dass dann am Ende die Leute sagen, ja, ist schlimm, aber ist vielleicht doch nicht ganz so schlimm wie erwartet. Dann wird man sagen, wenn die Wirtschaft um 5% einbricht, was ja ein Desaster wäre, werden die Leute vielleicht dann immer noch sagen, naja, es waren ja nur 5%. Die haben uns vorher alle gesagt, die Welt geht unter. Naja, jetzt verlieren wir mal 500.000 Jobs oder so. Auch nicht so schlimm. Das Einzige, was mir nicht ganz klar ist, ist, wie er vor diesem Hintergrund, der ja ohnehin schwierigen Haushaltslage in Großbritannien, diese neuen Stellen für Bildung und Polizei und so weiter und in das Geld für Infrastruktur aufbringen will.
Ja, das kann man in der Tat fragen. Wahrscheinlich nimmt er das dann irgendwann nicht mehr so, wie soll ich sagen, sicher oder nicht mehr so ernst, was er gestern gesagt hat, sondern lässt das vielleicht ein bisschen unter den Tisch fallen. Aber was ja natürlich schon wichtig ist, ist festzuhalten, dass es im Parlament keine Mehrheit für einen harten Brexit gibt. Wenn er also jetzt ankündigen würde, wir gehen am 31. Oktober auf jeden Fall auch mit einem harten Brexit, dann wäre das eine Ankündigung, die erstmal haltlos ist, weil das Parlament nach allem, was wir bisher wissen, sich dagegen stellen wird, außer man würde das Parlament jetzt einfach nicht tagen lassen. Ja. Das war eine Idee, die aufkam in Großbritannien, dass man sagt, also, nach der Sommerpause einfach keine Sitzung des Unterhauses, bis das dann durch ist.
Ja. Also das,
erstaunliche Idee, fand ich.
Das finde ich interessant im Mutterland der parlamentarischen Demokratie. Ich habe auch mal kurz überlegt, wie das in Deutschland wäre. Natürlich über völkerrechtliche Verträge und dergleichen müsste in Deutschland der Bundestag abstimmen, aber bei einem Brexit ohne Vertrag gibt es ja keinen Vertrag, dem ein Parlament zustimmen muss. Von daher ist das jetzt so eine Ausnahmesituation, dass das wahrscheinlich verfassungsrechtlich sogar ginge. Ob sich das durchhalten lässt, ist eine andere Frage. Ich meine, was man andererseits eben auch sehen muss, ist, dass natürlich die Konservativen mit dem Rücken zur Wand stehen. Das hat man ja jetzt bei der Europawahl gesehen. Die Brexit, also da die beide große Parteien, Konservative und Labour, keine klare Position zum Brexit haben, wählen die Brexit-Befürworter gleich die Farage-Partei und die Brexit-Gegner wählen gleich die Liberaldemokraten. Das heißt, es könnte schon so ein parteipolitischer Druck dann auch entstehen. Leute, ihr müsst jetzt irgendwie zusammenhalten, ihr könnt da jetzt nicht wieder ausbüchsen, wenn diese so traditionsreiche Partei nicht völlig zugrunde gehen soll.
Ja, also wir halten fest, wir haben markige Worte gehört, aber wir wissen nicht, wie es weitergehen wird. Ein Zustand, den wir inzwischen ganz gut kennen.
Ganz gut kennen, seit längerem, ja.
Ralf Bäumann von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hier zu Gast in Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 hören Sie. Ralf Bäumann ist mein Gast in dieser Stunde. Wir sortieren den Tag. Und das Allensbach-Institut hat heute in der FAZ ein Ergebnis oder die Ergebnisse vorgestellt einer Umfrage, die aufhorchen lassen. Und zwar steht da, 74% der Ostdeutschen gehen von großen oder gar sehr großen Unterschieden der Lebensbedingungen in Ost und West aus. Aber nur 43% der Westdeutschen sehen das so. Sprich, wenn ich das mal übersetzen soll, 74% der Ostdeutschen fühlen sich abgehängt, wenn man mal dieses Wort hier verwenden will. Herr Bäumann, jetzt stehen natürlich 3 Landtagswahlen im Osten im Herbst an. Was bedeutet das für diese Wahlen?
Ja, die Umfragen, die wir jetzt sehen, dass die AfD möglicherweise in mehreren Bundesländern, also in beiden, in denen Anfang September gewählt wird, also Sachsen und Brandenburg, die stärkste Partei werden könnte, das ist natürlich eine Folge dieser Gefühls- und Stimmungslage. Und ich glaube, dass sich das ursprünglich an der Flüchtlingsfrage festgemacht hat, ist auch nicht ganz zufällig. Weil die Ostdeutschen, das sieht man ja daran, auch immer noch, selbst nach 30 Jahren noch, in so einem Integrationsprozess stecken, der nicht ganz unähnlich ist dem, was Migranten erleben, die in ein fremdes Land, in eine fremde Gesellschaft kommen. Nun haben die Ostdeutschen sich ja geografisch, räumlich nicht verändert, aber sie mussten eben sich an ein völlig anderes Gesellschaftssystem, in Teilen auch eine andere Kultur, also jetzt natürlich nicht im historischen Sinne, aber im Sinne von Alltagskultur, wie geht man miteinander um, wie macht man Karriere, wie knüpft man Kontakte und so. In dieser Hinsicht eine völlig andere Kultur gewöhnen. Sie mussten oft, auch gerade in diesen schwierigen 90er Jahren, Jobs annehmen, die weit unter ihrer ursprünglichen Qualifikation lagen.
Also was ja dazu hätte führen können, dass man sich mit den Migranten oder dass man sich in Migranten einfühlen kann.
Aber da gibt
und dass
es
man sagen kann, wir sitzen hier in einem Boot.
Aber da gibt es ja eine gewisse Konkurrenz. Ich habe das auch immer wieder zum Beispiel in Berlin erlebt mit türkischstämmigen Berlinern, die schon lange hier sind und die zu denen gehörten, die am lautesten gesagt haben, ihr seid ja bescheuert, die jetzt alle reinzulassen, die Flüchtlinge. Und ich glaube schon, dass es da so ein bisschen so eine Kümmerkonkurrenz gibt. Dass man dann, also meine, wir reden ja nicht über alle Ostdeutschen, also selbst in Sachsen ist die AfD ja landesweit nicht über 30%. Aber dass es doch in bestimmten Teilen der ostdeutschen Gesellschaft dieses Gefühl gibt, um alle anderen Neuankömmlinge, in Anführungszeichen, kümmert ihr euch
nur um uns.
Habt ihr euch damals nicht gekümmert und kümmert ihr euch heute nicht.
Genau. Ja, ganz interessant ist in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hier auf Seite 8 heute Zeitgeschehen, dieses Thema Migration eigentlich gar nicht genannt wird, sondern dass es da um andere Dinge geht, wenn eben Osten und Westen verglichen wird, geschrieben von Professor Renate Köcher vom Institut für Demoskopie Allensbach eben. Und sie sagt, welches sind denn die Probleme, die gesehen werden im Westen, im Osten? Im Westen sind das hohe Mieten, Verkehrsdichte sei zu gravierend, zu wenig öffentlicher Nahverkehr, zu hohe Lebenshaltungskosten, sagen die Menschen im Westen. Das sind unsere Probleme. Im Osten sagen sie, ja, der Nahverkehr ist für uns auch ein Problem, da gibt es zu wenig gute Verbindungen. Aber sonst Ärztemangel, Wegzug der gut ausgebildeten Arbeitskräfte, zu wenige junge Menschen, die dort noch leben. Und das ist das, was die Menschen im Osten sozusagen beklagen.
Genau. Also es gibt ja dieser wachsende Stadt-Land-Gegensatz, ist ja nicht, also kein Ost-West-Problem nur, sondern das gibt es ja überall. Es gibt es innerhalb des Westens, es gibt es innerhalb von Ostdeutschland. Es gibt ja wachsende, sehr erfolgreiche Städte im Osten, Leipzig, Potsdam, Jena, Rostock, was man ja auch bei den letzten Wahlen gesehen hat. Das sind dann interessanterweise auch die Städte, wo dann die Grünen auf einmal die stärkste Partei sind. Hätte man vor ein paar Jahren auch noch nicht gedacht in Ostdeutschland. Und es gibt halt eben diese Region, wo es so eine Negativspirale gibt, wo ich auch ein bisschen ratlos bin, ehrlich gesagt, wir haben das in der Redaktion oft diskutiert, was man da machen soll. Also ich glaube, mit diesen klassischen Infrastrukturprogrammen, wie man früher Strukturpolitik betrieben hat, Gewerbegebiete ausweisen, in Klammern, die dann hinterher leer stehen, Autobahnen bauen, in Klammern, auf denen, das gibt es ja reichlich in Ostdeutschland, auf denen dann 2 Autos pro Stunde fahren, die Bahnstrecken ausbauen. Das alles muss man wahrscheinlich machen, aber es reicht auf jeden Fall nicht. Und es gibt halt heutzutage auch gerade bei jüngeren Leuten so ein Schwarmverhalten, was, glaube ich, auch damit zum Beispiel zusammenhängt, dass eben heutzutage 50% plus eines Jahrgangs studieren. Die ziehen dann eben alle in die Städte, die ich eben genannt habe, Leipzig und so weiter. Und dadurch werden die Regionen noch leerer, dann gibt es eben auch keine Ärzte mehr, die da hingehen wollen.
Ja.
Und dann will da auch niemand mehr hinziehen.
Aber vielleicht müsste man das eben nicht tun, dass man Autobahnen oder Gewerbegebiete in solche, ich sag jetzt mal, vergessene Regionen baut, sondern dass man sagt, gut, wir fördern die Ballungsräume, das, was erfolgreich ist, und wir animieren diejenigen, die jetzt noch in den weniger besiedelten Gebieten leben, auch die älteren Leute, sich umzuorientieren und in zum Beispiel ein Einzugsgebiet eines Ballungsraums zu ziehen und dort gut zu leben.
Ja, genau. Aber ich meine, das haben im Grunde alle, die sich animieren lassen, haben das ja schon getan. Das ist ja, also die Zahlen sind ja auch dramatisch, wenn Sie sich anschauen, wie das Durchschnittsalter in manchen ostdeutschen Gemeinden ist. Und da müssen Sie ja aus diesen erfolgreichen Kommunen wie Leipzig gar nicht lange rausfahren. Das fängt dann ja in Wurzen schon an. Das ist ja nicht weit draußen oder in Riesa bei Dresden oder was weiß ich. Das ist halt genau das Problem.
Genau
und die Leute, die dann sozusagen da zurückbleiben, die vielleicht auch gar nicht viel andere Möglichkeiten haben, noch wegzugehen, da sammelt sich dann die Unzufriedenheit und da herrscht dann aber auch so eine negative Stimmung. Ich meine, schon an die Tatsache, dass es da diese AfD-Wahlergebnisse gibt, animiert dann ja mobile junge Menschen auch nicht gerade dahin zu ziehen.
Ja, und es gibt natürlich im Grundgesetz auch legitimiert vom Grundgesetz die Erwartungshaltung, dass es gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland geben soll.
Wobei deswegen gleichwertig auch nicht gleich heißt, das ist so ein bisschen.
Könnte
so ein
man dann auch wieder
Begriff.
Auslegen, ja gut. Ja, aber deswegen gab es natürlich auch die Kommission, die ja unlängst ihre Ergebnisse vorstellen wollte. Das ist ja alles sozusagen ein bisschen in der Luft hängen geblieben.
Nee, das muss man schon sagen, dass es da ein großes Umsteuern der Politik gibt. Also was natürlich eine Tatsache ist einfach, dass manche Regionen im Osten ja so dünn besiedelt sind inzwischen, dass sie in internationalen Statistiken schon als entvölkert teilweise gelten manche Regionen von Brandenburg oder Vorpommern, dass die natürlich immer noch, wenn man statistisch sieht, wie viele Krankenhäuser, wie viele Theater haben die pro Einwohner, immer noch sehr gut ausgestattet sind. Dass man lange Zeit aufgrund dieser Statistiken da alles abrasiert hat. Und das ist eigentlich nach diesen AfD-Erfolgen hat das aufgehört. Ich habe mal ein Buch über deutsche Opernhäuser geschrieben, wo ich in Neustrelitz angefangen habe zu recherchieren. Das sollte lange Zeit geschlossen werden, also fusioniert mit einem anderen Theater. Und da hat man auch gesehen, in dieser ersten Welle der großen AfD-Erfolge war damit Schluss und die dürfen jetzt doch selbstständig bleiben. Ob ein eigenes Opernensemble in Neustrelitz jetzt alleine die Probleme löst, das weiß ich eigentlich auch.
Gut, aber es ist ein guter Schritt erstmal. Ja. Ralf Bollmann von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hier in Deutschlandfunk Kultur. Wie ist das mit dem Abgehängtsein? Darüber haben wir eben gesprochen. Man kann sich abgehängt fühlen, wenn man in manchen Gebieten im Osten Deutschlands wohnt. Man kann sich aber auch abgehängt fühlen, wenn man schon etwas älter ist und vielleicht noch ein bisschen älter und sich im Internet bewegen will. Und wenn man das einfach nicht genau weiß, wie geht das eigentlich mit dem Smartphone? Wie lädt man so eine App runter und wie bedient man die dann? Wo findet man das Menü? Wie guckt man nach, ob die Sicherheitsupdates alle geladen sind, sowohl auf dem Rechner wie auch auf dem Smartphone und überhaupt und im Router auch noch? Das sind so Fragen, die sich stellen. Und jetzt gibt es eine Studie der Bertelsmann Stiftung zu Senioren in der digitalen Welt. Und die besagt, nur jeder Dritte der über 70-Jährigen fühlt sich im Umgang mit dem Internet sicher. Wundert Sie das, Herr Bollmann?
Das wundert mich jetzt nicht aufgrund von persönlicher Lebenserfahrung. Da muss man auch nicht sagen, dass nicht alle, die sich unsicher fühlen in dieser Statistik, deshalb das Internet nicht benutzen. Da gibt es ja auch so Ausweichverhalten, dass halt Leute bestimmte Bezahlfunktionen nicht nutzen, Online-Banking nicht nutzen, aber ansonsten das Internet schon nutzen. Also nach meiner Erfahrung ist es schon ein riesengroßer Fortschritt für die große Mehrheit der älteren Leute, die einfach viel intensiver, auch gerade wenn man vielleicht gesundheitlich nicht mehr so fit ist und nicht mehr so physisch an allem teilhaben kann, trotzdem noch Dinge zu machen, Diskussionen zu verfolgen, sich Bahnverbindungen rauszusuchen, mit Leuten in Kontakt zu bleiben über E-Mail, über Facebook und so. Also ich glaube, dass es für die Mehrzahl der Älteren ein großer Gewinn ist. Was ich immer nicht so verstehe, ist, dass es tatsächlich eine Gruppe gibt, die davor eine wahnsinnige Scheu hat und geradezu eine Verweigerungshaltung und ja fast eine Trotzhaltung.
Ja, gibt's auch.
Angst, sich zu blamieren, glaube ich, auch ein bisschen. So auf seine alten Tage nochmal Dinge vielleicht nicht zu können, Hilfe zu brauchen und so. Davor scheuen, glaube ich, manche zurück.
Man nennt sie die Silver Surfer. Das ist ja ein schöner Begriff. Und es ist in der Tat so, dass die Studie auch sagt, die könnten vom guten Umgang mit dem Netz sehr profitieren. Also weil man sich eben seine Lebensmittel nach Hause bestellen kann, weil man mit Familie und Freunden in Kontakt bleiben kann, weil man auch telemedizinische Angebote eventuell nutzen kann. Jetzt aber, was können wir tun, damit solche Silver Surfer sich sicherer fühlen und damit sie es gerne tun? Also ich meine, das ist doch ein klassisches Angebot, was die Volkshochschule bereitstellen könnte.
Ja, ich glaube, es fängt sogar früher an in der Familie, weil es geht ja gar nicht so sehr ums Können. Wenn die sich einmal darauf einlassen, so diese Basisfunktionen, E-Mails schreiben oder eben sich eine Bahnverbindung raussuchen.
Ja, aber reicht das wirklich? Man muss ja auch so ein bisschen Hintergrundwissen vielleicht
haben. Ja, aber ich glaube, das ist nicht das Problem. Das kann man sich ja machen und Volkshochschulkurse für Ältere gibt es ja auch und so weiter. Ist ja alles prima. Was, glaube ich, die Angehörigen, die Familie, Kinder, Enkel, Freunde, Bekannte, Gleichaltrige zum Teil auch wirklich machen müssen, ist da mit ein bisschen Druck aus, die so ein bisschen anstupsen, zu sagen, hör mal, du brauchst das, ja, das ist gut für dich.
Okay, aber
das
wenn der Enkel dann da sitzt und sagt, guck mal hier, das machst du so, zuck, 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 zapp, zapp und so und die Großmutter kriegt es gar nicht
also
mit, wie es genau geht.
Da muss man Zeit geben und dann sollen sie von mir aus in so einen Kurs gehen.
Ja, aber
nach meiner
Empathie,
Lebenserfahrung,
um
in meinem Bekanntkreis ist ja übrigens gar nicht schichtspezifisch, das ist alles. Ich kenne ältere Professoren, die sich ihre E-Mails immer noch, obwohl sie lange emeritiert sind, von der Sekretärin ausdrucken und nach Hause faxen lassen, ja, weil sie denken, sie kommen irgendwie mit der E-Mail nicht zurecht. Also ich glaube wirklich, dass diese technischen Fragen am Ende, wenn man sich einmal darauf einlässt, nicht das Entscheidende sind. Ich glaube, ein Punkt, was mir immer wieder auffällt, ist, was neu ist für die, die kommen aus so einer binären richtig-falsch-Welt und man darf keine Fehler machen. Und diese Internetwelt und Computerwelt ist ja was, wo man sehr viel rumprobiert, wo es in der Regel auch mehrere Wege zu einem Ergebnis gibt. Das ist eine Sache, womit sich, glaube ich, wirklich die ältere Generation, gerade in Deutschland, zum Teil ein bisschen schwer tut.
Ralf Bollmann meint das, Journalist hier zu Gast in Studio 9. Wir sortieren den Tag. Viele reden heute über das Wetter, wir auch. Herr Bollmann, über das Wetter zu reden ist aber nicht mehr so einfach, wenn wir über Hitze reden müssen. Und das müssen wir jetzt, weil diese Hitzewelle auf uns zurollt. Hier im Studio ist es, haben wir vorhin schon festgestellt, recht kühl. Aber sind Sie gewappnet für die nächsten Tage?
Och, ich glaube schon. Also mir macht die Hitze nicht so viel aus. Und ich finde, wenn man sich so ein bisschen gemessen bewegt und seinen Tagesablauf danach ausrichtet, bestimmte Dinge halt eher früh morgens oder spät abends macht, dann kann das sogar sehr angenehm sein, individuell betrachtet.
Ja,
aber wenn man, es ist ja heutzutage tatsächlich so, das ist so ein bisschen belastet jetzt das Thema. Und wenn man im Freundeskreis sagt, man findet das Wetter eigentlich schön, dann wird man schon in die Nähe der Klimaleugner gerückt.
Okay, das sollte man natürlich nicht. Aber findet man es wirklich schön, zum Beispiel jetzt laut Vorhersage im Rheinland oder im Saarland sollen Temperaturen bis zu 40 Grad erreicht werden heute?
Nein, das ist natürlich ein bisschen heftig, wobei ich glaube, das, was ja längerfristig die gravierenderen Folgen hat, sind jetzt gar nicht mal so sehr die wenigen sehr heißen Tage, die wir haben, sondern diese langen Trockenperioden, die auf einmal auftreten, also die wir vor allem letztes Jahr hatten, wenn man da ganz gelegentlich, mache ich das zugegebenermaßen, mit dem Flugzeug über Deutschland fliegt, dann sah das so im Norden und Osten zumindest, sah das so ein bisschen wie Sahara aus.
Ja, letztes Jahr war es eben schon so heiß. Jetzt mal gucken, wie dieser Sommer insgesamt werden wird. Es kündigt sich an, dass er eben auch sehr heiß und sehr trocken ist und sein wird. Und das macht dem Wald zu schaffen. Genau, dann sieht das ein bisschen aus wie Wüste. Es sind viele tausend Bäume gefährdet. Wir haben heute früh mit Pierre Ibisch gesprochen, Professor für Naturschutz an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Und er beschreibt die Situation so.
Es sieht so aus, dass im Moment einzelne Baumarten massiv ausfallen. Das sind die Fichten zum Beispiel, häufig an Standorten, wo sie nicht hingehörten. Insofern ist das noch nicht so ganz beunruhigend gewesen. Aber da jetzt durchaus auch die heimischen Ökosysteme beginnen zu leiden, da sind vor allem die Buchenwälder betroffen. Das ging in Thüringen los, in Nordthüringen. Wir sehen aber auch einen sehr schlechten Zustand schon in anderen Landesteilen, auch hier in Brandenburg. Ist das sehr besorgniserregend. Also in dem Moment, wo die vertraute Natur tatsächlich angesichts der neuen Extreme nicht mehr mit den Lebensbedingungen zurechtkommt, sollte uns wirklich mulmig werden.
Also es sollte uns mulmig werden, wird uns mulmig. Sie haben eben gesagt, Sie fliegen dann und wann doch nochmal über Deutschland, ja, wenn ich von woanders komme, aus einem anderen Land, wahrscheinlich tatsächlich ich auch. Also man schafft es nicht, so ganz ohne Fliegen auszukommen bisher. Aber das ist vielleicht, Greta Thunberg kann das.
Ja, ich weiß es nicht. Fliegen macht ja auch global nur 2% aus der Treibhausgasemissionen. Ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, sich jetzt auf so ein einzelnes Thema so stark zu fokussieren. Ich meine, wir in Deutschland sind natürlich relativ große Klimasünder aus einer Reihe von Gründen. Wir denken ja immer, wir seien so umweltfreundlich, liegen aber bei den Pro-Kopf-Emissionen, wenn man jetzt mal die Vereinigten Staaten beiseite lässt, ziemlich weit oben im weltweiten Vergleich, in Europa sowieso. Aber ich glaube, was man auch sehen muss, ist, ja, dass das sozusagen Reformprozesse, Veränderungen, das hat man ja auch bei anderen Themen gesehen, eben diese plastische Anschauung brauchen. Also sagen wir mal, wenn man jetzt über die Frage redet, wie bewegt man was beim Klimaschutz, dann ist diese Hitzewelle hier sicherlich was Gutes.
Nach dem Motto, wenn es regnet, kaufen wir uns den Regenschirm.
Also es ist sicher nicht, das muss man ja
das
auch mal sagen.
Das sagte ein Kollege heute früh bei der Sitzung.
Sicher nicht die dramatischste Auswirkung des Klimawandels. Ja, also dass das Eis in der Arktis schmilzt, dass der Meeresspiegel steigt, solche Dinge sind sicherlich viel dramatischer.
Na gut, aber so eine Hitzewelle kann schon auch tatsächlich Tote mit nach sich ziehen. Man
sieht es eben nicht hier vor Ort. Und das ist immer der Punkt. Und das braucht man, glaube ich, für alle Veränderungen. Das war ja bei Schröders Hartz-Reform schon so. Ja, dass der deutsche Sozialstaat irgendeine Veränderung braucht, war ja klar. Aber erst als es diesen Skandal, ist heute schon wieder ganz vergessen, um gefälschte Vermittlungsstatistiken bei der Bundesagentur für Arbeit gab. Das war so ein konkreter Punkt, wo man gesehen hat und wo dann auch Schröder als Kanzler sagen konnte, da muss man was ändern, ganz plausibel, konkret.
Gut, also jetzt wissen wir müssen was ändern. Ja. Wir wissen es jetzt, wir können es also tun. Aufbruch und Veränderung soll es auch geben im Verteidigungsministerium. Es gibt eine neue Verteidigungsministerin, Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie ist vereidigt worden um 11:45.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Volke, dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde, so wahr mir Gott helfe.
Das hat also Annegret Kramp-Karrenbauer eben gesagt, um kurz nach 12 und das nicht im Bundestag, sondern im Paul-Löbe-Haus. Es war eine ein bisschen besondere Sitzung. Hier zu Gast Ralf Bollmann von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und uns jetzt auch zugeschaltet Frank Kapellan, der das Ganze live miterlebt hat. Wie war denn die Stimmung im Paul-Löbe-Haus während dieser Vereidigung und der Aussprache danach?
Ja, das ist schon eine sehr ungewöhnliche Atmosphäre hier, muss man sagen. Das ist ja ein großes Provisorium. Man hat hier den kleinen Bundestag nachgebaut, im Foyer dieses Abgeordnetenhauses, wo es diese großen Konferenzsäle eben gibt und Abgeordnetenbüros. Und da ist sicherlich Platz genug für 700 Abgeordnete oder mehr als 700 Abgeordnete. Aber die sitzen da so in einem langen Schlauch. Also nicht jeder hat wirklich einen guten Blick auf die provisorisch aufgestellte Regierungsbank, auf die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Und es hat ja auch viel Kritik daran gegeben, dass diese Sondersitzung überhaupt erst einberufen wurde. Die Kanzlerin hat darauf bestanden. Viele haben gesagt, das ist eine Inszenierung. Andere haben betont, nach der Amtsübergabe durch den Bundespräsidenten muss eben auch der Amtseid erfolgen vor dem Deutschen Bundestag. Man hat schließlich eine Parlamentsarmee und das muss zeitnah erfolgen. Mhm. Aber da gehen die Meinungen auseinander, ob dieser Aufwand wirklich gerechtfertigt war, ob man nicht doch bis zur nächsten Sitzung im September hätte warten
können. Aber in der Tat hat Angela Merkel da ein bisschen Druck gemacht. Wir hören noch mal, was sie dazu gesagt hat.
Ich bin immer im Dienst, wenn was ist, bin ich erreichbar.
Also wenn was ist, ist sie erreichbar und das erwartet sie von den Parlamentariern natürlich auch. Und es war auch eine Pflicht, dass sie ins Paul-Löbe-Haus gekommen sind. Der Bundestag wird saniert, das müssen wir vielleicht kurz noch sagen. Da gibt es einen neuen Teppich, neuen Brandschutz, deswegen eben diese Umbauarbeiten. Herr Bollmann, sind Sie einverstanden, dass das jetzt so stattfindet oder gehören Sie zu den Kritikern?
Nee, also ich bin ja eigentlich ein Freund dieser institutionellen Geschichten und sozusagen auch dieser Rituale der Demokratie und des Parlaments. Also von daher finde ich es immer ein bisschen albern, wenn man sich da über ein paar Flugtickets aufregt, die das vielleicht gekostet
hat. Ja, also heute Morgen wurde gesagt, 100.000 Euro, das wäre dann sozusagen für Sie zu verschmerzen.
Also 100.000 Euro finde ich jetzt gemessen daran, wofür man sonst Geld ausgibt in dem öffentlichen Bereich, finde ich das zu verschmerzen.
Ja, Frank Kapellan.
Muss man mal sehen, vielleicht wird es ja auch weniger, Entschuldigung, wenn ich mich da einmische, denn es sind doch sehr viele Plätze frei geblieben, das muss man sagen. Und wir haben gehört, selbst aus dem Unionslager haben 30 Abgeordnete den Weg nach Berlin nicht geschafft. Ungefähr 30 Abgeordnete, da war die Rede von. Warum? Das wissen wir nicht, warum sie der ganzen Sache ferngeblieben sind. Die FDP hat das Ganze besonders scharf kritisiert. Christian Lindner, der Parteivorsitzende und Fraktionsvorsitzende, der gerade redet, hat gesagt, eine unserer Abgeordneten, die musste vom Schiff geholt werden und dann in Griechenland war sie, dann mit dem Flugzeug hier hingebracht werden, kostet alles Geld, hätte nicht sein müssen.
Mhm. Ja, was hat denn Annegret Kramp-Karrenbauer nun gesagt? Es gab ja ein paar Themen, wo man sich ein bisschen gefragt hat, was wird sie dazu sagen? Unter anderem ging es wohl um das 2%-Ziel der Ausgaben für die NATO, Herr Kapellan?
Ja, genau. Das war natürlich das Wichtigste. Da hatte sie ja auch schon für Aufsehen gesorgt in einem ersten Interview am Wochenende, dass sie an diesem Ziel festhalten möchte. Und das gibt natürlich Ärger in der Koalition. Die SPD ist dagegen. Also 2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Bis zum Jahre 2024 will man das anstreben, wobei ganz so schnell wird das nicht gehen. Das weiß auch Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie hat aber Folgendes dazu gesagt.
Wir wissen, auf welcher Seite des Tisches wir sitzen. Wir sind ein verlässlicher Verbündeter, der einen fairen Teil der gemeinsamen Aufgaben schultert. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. An dem Ziel der Bundesregierung, 2% anzustreben, halte ich daher fest.
Also die erwartete deutliche Aussage bis 2024, so hat sie dann noch weiter ausgeführt, will man auf 1,5% der Verteidigungsausgaben, also des Bruttoinlandsproduktes kommen und dann weiter aufstocken. Und da haben wir eben Rolf Mützenich gehört von der SPD, der derzeitige Fraktionsvorsitzende, der gesagt hat, mit uns wird das so in der Form nicht zu machen sein. Also das ist sicherlich ein großer Streitpunkt in der Koalition.
Wie ist das Thema EU-Marineeinsatz in der Straße von Hormuz diskutiert worden von der neuen Verteidigungsministerin?
Da waren wir auch alle ganz gespannt, ob sie dazu etwas sagen würde. Sie hat es im Grunde nicht getan oder hat drumherum geredet, würde ich mal sagen. Sie hat es sehr offen, man könnte auch sagen schwammig formuliert. Denn das könnte in der Tat die erste Bewährungsprobe für die neue Verteidigungsministerin und CDU-Vorsitzende werden. Unterstützungseinsatz, da hat sie gesagt, wir nehmen unsere Verantwortung wahr, auch bei Auslandsmissionen, aber ohne die Region, die Straße von Oman, das überhaupt in den Mund zu nehmen, meinte sie dann, das bedeutet eben, dass man nicht vorschnell Ja sagt, aber auch nicht reflexartig Nein sagt. Also man will erstmal abwarten, was sich die Briten, was sich die Franzosen vorstellen, was wir da tun sollen, die Bundeswehr, und dann entscheiden. Das im Übrigen ist auch Linie der Sozialdemokraten.
Danke an Frank Kapelan im Paul-Löbe-Haus, wo jetzt die Aussprache stattfindet nach der Vereidigung von Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin. In dieser Stunde zu Gast Ralf Bollmann von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hier in Deutschlandfunk Kultur. Frank Kapelan hat uns eben erzählt, wie das abgelaufen ist, die Vereidigung der Verteidigungsministerin. Ihnen war da jetzt noch ein Punkt, der Ihnen ganz wichtig war. Das wollen wir doch noch hören.
Naja, ich finde, dass diese Szene heute ja schon zeigt, die Chancen und Risiken, die sich damit verbinden. Chance würde ich vielleicht eher sehen bei diesem Thema 2%-Ziel, dass das eine Sollbruchstelle ja auch der Koalition ist. Die SPD denkt, dass Verteidigungsausgaben sind unpopulär, macht da nicht mit. Die neue Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer kann sich dann als die Frau profilieren, die für internationale Verantwortung steht und so weiter und so fort. Schwierig wird es eben beim Thema Militäreinsätze. Die sind ja in der deutschen Bevölkerung nun wirklich sehr unpopulär. Und da hat sich ja auch sozusagen die Ziehmutter Angela Merkel immer sehr zurückgehalten in den vergangenen Jahren.
Ja.
Nicht ohne Grund.
Nicht ohne Grund. Das ist ein Thema, was wir aus- oder eingehend noch diskutieren könnten. Wenn Sie wiederkommen, werden wir das aufgreifen. Vielleicht, je nachdem, was der Tag so bringt. Schön, dass Sie hier waren in dieser Stunde. Vielen Dank dafür.
Ja, gerne.